Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraun.
Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Wir feiern heute den 17. Sonntag nach Trinitatis und da geht es um ein sehr besonderes Evangelium nach Matthäus 15.
Ungewöhnlich. Kennen wir so nicht, ja?
Wir erwarten das auch nicht. Mhm. Was passiert denn eigentlich? Jesus ist auf dem Rückzug in die Einsamkeit mit seinen Jüngern. Ich kann mir vorstellen, die vielen Leute, das war auch ganz schön anstrengend. Und er hat die Ruhe gesucht. Nicht nur das Gespräch, Zwiegespräch mit seinem himmlischen Vater, einfach auch den Abstand. Und er geht in eine Gegend, die sehr menschenleer ist und in der es auch keine Juden oder Volksangehörige gibt. Jetzt passiert Folgendes. Ach, es kommt eine Frau, die ruft ihm hinterher, bitte hilf mir. Und sie wissen alle, also seine Jünger und er, das ist gar nicht eine Jüdin, sondern eine kanaanäische Frau. Die verehrt eine andere Religion, wenn sie eine hat überhaupt. Mhm. Und Jesus reagiert auch nicht, sagt kein Wort. Das ist eigentlich erstaunlich. Wir halten ihn ja immer für den Heiland, der jeden aufnimmt und aber hier eigentlich auf Distanz geht. Und sie schreit trotzdem hinterher und die Jünger werden langsam ungehalten und sagen, gib ihr doch endlich einen Korb, dass sie verschwinden soll. Die soll uns nicht belästigen.
Diese Einstellung der Jünger, die hört man oder liest man sehr oft oder schon öfter und Jesus weist dann seine Jünger immer zurecht und sagt, hey, das könnt ihr nicht machen, habt ihr mich noch immer nicht verstanden. So ist normalerweise die Reaktion von Jesus, wenn sowas gefordert wird. In dem Fall ist es ein wenig anders, gell?
Hier ist eigentlich irgendwo so eine Art Haltung, wie Jesus an den Tag legt, ich bin nicht zuständig für dich. Mhm. Was gehst du mich an? Geht's mich was an? Und das ist, was uns so fremd vorkommt. Aber die ganze Geschichte eskaliert dann noch mehr, dass Jesus dann doch irgendwann sagt, hey, man soll den Kindern nicht das Brot wegnehmen und den Hunden hinwerfen. Es ist auch meine Gabe kostbar, die Gott mir gegeben hat und die teile ich mit den Kindern Israels. Mhm. Da hat er mich hingeschickt. Hier ist keine Andeutung von Mission der Heiden oder der noch nicht Gläubigen weltweit, die ist gar nicht, sondern ich bin zu den Kindern Israels gesandt. Das ist meine Familie und Gott schickt mich dorthin.
Und wir hören schon im Evangelium oder in Geschichten vorher immer wieder, es trifft ja alle Völker, es ist immer wieder von allen Völkern die Rede, aber ich glaube, es ist schon sehr zentralisiert auf Israel, ja.
Und ich denke, das ist ganz wichtig zu sehen, das ist kostbar. Mhm. Es ist nicht bei uns passiert es oft, dass wir sagen, Jesus hat alle lieb und das ist eine riesige Verwässerung, weil hier natürlich etwas gefordert wird auch. Was ist denn Glaube? Nicht nur, dass Jesus lieb ist zu mir, sondern, dass ich auch meinen Teil, also mein Ringen einbringe. Und das passiert ja dann auch, diese Frau reagiert unglaublich schlagfertig und sagt, aber es fallen auch Brösel von der Herren Tische runter und die Hunde fressen sie auf. Unglaublich.
Also sie wurde quasi mit einem Hund verglichen. Ja. Also hätte das Brot des Lebens oder wie auch immer, was auch immer sein Job war, sein Auftrag war, dorthin zu gehen und das dort zu verrichten, was er da hat, seinen Auftrag zu erfüllen. Und da hat er nichts über für andere und hat das quasi mit den Hunden verglichen. Und sie sagt dann, die Brösel fallen runter oder die Krümel fallen hinunter und die fressen ja die Hunde. Also das heißt, es profitieren dann doch andere auch ein klein bisschen vom Heil.
Das ist interessant, wo Jesus selber dann eigentlich wirklich perplex ist und sagt, so ein Glauben, boah, den habe ich noch nie gesehen in Israel. Mhm. Jetzt dreht sich die ganze Sache um, dass eigentlich plötzlich nicht mehr die Angestammten, die Erben des Volkes Gottes, die Auserwählten und Adressaten sind, sondern Jesus sagt, dein Glaube ist so groß und er ist mehr wert als irgendwelche Herkunftsnachweise. Diesen Glauben, den nehme ich ernst. Da helfe ich.
Ist nicht eigentlich diese kleine Story ein totaler Wendepunkt?
Ist es. Ist es. Und das sagt auch für uns heute, wir kommen ja auch immer wieder in die Situation, oder das sage ich ja mal, mich Menschen anreden, ich bin zwar nicht evangelisch, aber kannst du mir dein Ohr leihen oder so, nicht? Und dann denke ich mir manchmal, ich würde mir wünschen von den eigenen Gemeindegliedern so einen Glauben, so eine Hingabe. Und was ist mit den eigenen Leuten? Für die ist es selbstverständlich, dass der Pfarrer da ist. Und für die ist es selbstverständlich, dass er predigt. Und ja, aber da kommt nichts zurück. Aber von diesen Menschen empfange auch ich etwas als Pfarrer. Weil sie eigentlich das ernst nehmen, was wir verkündigen. Und das finde ich gerade das Spannende. Da ist der Wendepunkt vielleicht hier genau angelegt. Das Evangelium, die Botschaft geht hinaus. Zu denen, die sie suchen und nicht die sie eh schon haben.
Wollen wir das, ja, wirst du jetzt den Vergleich ziehst zu der eigenen Gemeinde oder zu allgemein zu Gläubigen in der eigenen Konfession. Der eine geht halt, weil es sich so kehrt, weil er es jeden Sonntag tut, total redlich und super. Und der andere kommt aber aus reiner Neugier oder aus Interesse, ja, oder weil er was sucht, ja. Und ich glaube, die Frage einer Wertigkeit, was ist jetzt besser und schlechter, um das geht's gar nicht. Es ist einfach cool, dass das andere auch passiert.
Ja. Ja. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, weil ich einfach aus der Situation, die ich natürlich erlebe, unsere Kirchen werden weniger voll. Voll sind sie schon lange nicht, aber wir erleben auch Situationen, wo man sich fragt, kann das überhaupt noch weitergehen? Es gibt zum Beispiel einen eklatanten Mitarbeitermangel. Es gibt in einer Gemeinde, wo ich bin, wirklich keine Menschen mehr, die zupacken wollen. Das gab es früher nicht. Und das ist eine neue Situation. Das ist wirklich eine große Mangelsituation. Und die wenigen, die noch da sind, können nicht mehr.
Ich glaube, man muss ja oft im Leben, wir driften vielleicht jetzt ein bisschen weiter vom Evangelium weg, aber ich glaube, man muss ja oft im Leben tatsächlich den vollen Ernst hinter einer Sache sehen.
Ja.
Es gibt ja immer so motivierende Sprüche, die alle recht schön sind und die uns alle das Heil der Welt versprechen und was weiß ich was alles. Aber ich habe gerade erst einen ganz einen lustigen Spruch gelesen aus einem Demotivationskalender. Und zwar ist da drinnen gestanden, es ist nie zu spät, um aufzugeben. Ja, das finde ich jetzt wirklich lustig. Und diese humorige Sache daran ist, dass man dann ein bisschen schmunzelt und sich denkt, okay, so blöd der Spruch jetzt auch ist, er gibt dann trotzdem wieder ein bisschen eine Kraft.
Vor allen Dingen nimmt er den Druck, ja, weg, weil nämlich auch wenn wir aufgeben, jemand da ist, der vielleicht höhere Pläne hat. Und nicht wir immer wissen, was das Letzte ist. Und wir müssen die Kirche retten. Wir können sie nicht retten. Sie wird vielleicht elendig scheitern und zusammenkrachen. Und dann wird woanders plötzlich der Heilige Geist Menschen rufen, zusammenführen und sie werden es weitertragen. So, das ist auch etwas, was ich gelernt habe, nicht die eigene Konfession gilt es zu retten. Sie, wenn wir uns dem Evangelium öffnen und Menschen da sind, ist es gut, aber es kann auch sein, dass es irgendwann ein Ende hat. Dann gibt es aber woanders was. Und das ist vielleicht das Beste, wenn wir auch nicht leichtfertig alles hinschmeißen, aber wenn wir irgendwann nach einem langen Lauf müde sind, auch mal sagen, ich kann nicht mehr. Und vielleicht damit rechnen, dass immer noch irgendwo was aufblühen wird, aber was nicht mehr in unseren Händen liegt und was vielleicht auch nicht den eigenen Stallgeruch hat, sondern anders ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir oft Reich Gottes verwechseln mit angestammten Kirchenvorstellungen. Reich Gottes ist was ganz anderes.
Und das uns ja zusteht, weil wir ja irgendwie so brav gewesen sind.
Ja, 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 und wir haben es nicht. Ja. Wir haben es gar nicht. Ja. Wir sind nicht selbstverständliche Nutznießer, sondern es ist, bleibt ein Geschenk, es bleibt eine Gnade. Deshalb ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Jesus auch hier diese Frau in den Vordergrund stellt. Wir hätten eigentlich noch einen Predigtext, jetzt wird schon langsam lang, was wir eigentlich für ein interessantes Thema aufgreifen. Mhm. Aber ich deute ihn kurz an, er steht im Alten Testament in Josua 2 und dort geht es um die Rahab, mhm. bekannt auch als die Hure Rahab, die die fremden Spione in Jericho beherbergt. Das waren aus dem Volk Israel Kundschafter. Mhm. Und sie wird eigentlich, indem sie das tut, ihrem eigenen Volk untreu. Aber nach den Gesetzen ihrer Sippe tut sie Unrecht und Verrat. Sie rettet diese Kundschafter und verbirgt sie, versteckt sie vor den anderen. Aber sie hat einen Überlebensmut, weil sie erkennt, diese Männer bringen etwas Neues, etwas Fremdes zwar, und sie beenden auch vielleicht die Hoffnung besteht, die Ungerechtigkeit, die in unserem Volk ist, die strukturelle Ungerechtigkeit oft. Und vielleicht muss diese Kultur, die wir so lieben und pflegen und in der wir ja immer weiterleben, obwohl wir wissen, dass sie ungerecht ist, auch sterben. Und wir uns verabschieden. Nur wer aufbricht zu Neuem, der wird auch überleben können und die Schätze mitnehmen.
Ich finde es schön, dass in beiden Texten Frauen vorkommen,
ja.
und die vielleicht den Wandel einleiten, vielleicht eine Änderung herbeiführen. Es muss ja nicht gleich alles zusammenbrechen und vernichtet werden, wie das jetzt fast ein bisschen Sommer gekommen ist, aber es gehört auf jeden Fall ein frischer Wind rein, so ehrlich muss man sein.
Ja. Unbedingt, ja, ja. Ich habe eine sehr spannende Predigt über die Hure Rahab gehört in Afrika von einem sehr renommierten Prediger, der eigentlich die Rahab hingestellt hat als die Frau in Afrika, die ausgebeutet wird, auch als die Sexsklavin, die aber aus dem etwas macht. Aus ihrer Situation, wo wir sagen, fürchterlich elendig, aber sie dreht den Spieß um gegen die Gewalttätigen, die eigentlich wiederum die Männer dort auch sind, die strukturelle Gewalt, die auch in diesen Vorstellungen von Unterwerfung stattfindet. Und die Rahab wurde so dargestellt als diejenige, die eigentlich in ihrer Würde in die Zukunft schaut und aus ihrer Situation das Allerbeste rausholt. Und diese Männer rettet, die eigentlich ausgeliefert hätten werden müssen, die aber den etwas Neues bringen, etwas Hoffnungsvolles. Ich fand das sehr spannend, dass man eigentlich überhaupt nicht den moralischen Aspekt da jetzt hervorkehrt, wie schlimm, wie böse, weil das wäre wiederum eigentlich mit der Moral kann man auch die Unterdrückten immer wieder runterknüppeln.
Da waren natürlich die Moralvorstellungen zu der damaligen Zeit völlig andere gewesen, in einem ganz anderen Umfeld und historischen Kontext wir heute. Aber im Grunde genommen sind wir immer alle sehr schnell mit Urteilen. Ja,
ja. Diese Geschichte ist natürlich auch, passt nicht in die moralischen Vorstellungen. Und die Bibel ist voller Überraschungen. Und in dieser Weise, glaube ich, müssen wir sehr aufpassen, wenn wir anfangen, auch so automatisch irgendetwas zu bewerten. Und deshalb, ja, die Hure Rahab als Vorbild, die ja übrigens dann in der Geschichte der Bibel zur Urahnin von Jesus wird. Mhm. Die ganze Genealogie über König David und so weiter, ist die Hure Rahab die Urahnin dieser langen Stammesgeschichte.
Genau, da gibt es einen Stammbaum und ja. sind sehr viele ja. Frauen auch ja. Drinnen genannt, die die Erblinien weitergeben haben.
Genau.
Höchst spannend, ja.
Und so geht es weiter.
Ja, lassen wir uns nächste Woche auch wieder überraschen und verzaubern.
In diesem Sinne, eine gute Woche.